Hallo und herzlich willkommen hier in meinem Podcast Stories of Unfolding. Ich bin Wiebke und ich freue mich sehr, dass du heute hier mit dabei bist und dass du dir die Zeit nimmst, um in die heutige Podcast-Folge hineinzuhören. Ich möchte in der heutigen Folge gerne über das große Wort der Heilung mit dir sprechen. Und ich möchte dir vor allem erzählen, warum ich mich im Laufe der letzten Jahre immer mehr von diesem Begriff distanziert habe, warum ich das Wort der Heilung in meiner Arbeit ehrlich gesagt nicht so gerne verwende und weshalb ich mich viel wohler mit dem Begriff und dem Konzept der Integration fühle. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge und hoffe natürlich sehr, dass du den einen oder anderen Denkanstoß für dich mitnehmen kannst. Deswegen würde ich sagen, wir starten noch einfach direkt rein. Ja, das Wort der Heilung ist ein Wort, das in der Coaching- und Persönlichkeitsentwicklungsszene sehr, sehr präsent ist. Heile dich selbst, finde Heilung, heile dein inneres Kind, Wege der Selbstheilung, heile deine emotionalen Wunden und so weiter und so fort. Und vielleicht ist dir auch aufgefallen, dass ich schon sehr, sehr lange nicht mehr von Heilung in meiner Arbeit gesprochen habe. Wie eben auch schon erwähnt, benutze ich mittlerweile viel, viel lieber das Wort der Integration, das sich für mich stimmiger anfühlt, irgendwie auch authentischer anfühlt. Und warum, genau darüber möchte ich heute in dieser Podcast-Folge mit dir sprechen. Das heißt, es geht heute um meine Perspektive auf das Konzept und das Wort der Heilung. Und ich möchte dir gerne nahelegen, was ich an diesem Wort vielleicht auch ein bisschen schwierig finde, warum ich der Meinung bin, dass dadurch ganz häufig vielleicht auch falsche Erwartungen geschürt werden. Und wie gesagt, es soll nochmal um das Thema der Integration gehen und weshalb ich der Meinung bin, dass dieses Wort an vielen Stellen einfach viel, viel besser passt. Okay, und ich würde sagen, wir starten langsam rein. Und wie so häufig möchte ich auch heute gerne mit einer Definition beginnen, weil es mir einfach immer wieder wichtig ist, wirklich im Kern zu verstehen, was gewisse Wörter bedeuten. Und da kommt vielleicht auch so die Forscherin in mir hervor. Und ich bin einfach häufig der Meinung, dass so ganz große, schwerwiegende Begriffe etwas leichtsinnig verwendet werden. Und deswegen lege ich immer mal wieder Wert auf das Zurückkommen zur ursprünglichen Definition. Was bedeutet eigentlich im Kern Heilung? Und vielleicht möchtest du dir die Frage sogar hier zu Beginn mal selbst stellen. Was verstehst du unter Heilung? Und vielleicht möchtest du diesen Podcast für einen Moment pausieren, um wirklich mal kurz in diese Frage einzutauchen und zu schauen, was da von deiner Seite aus für Antworten kommen. Und von hier lese ich mal eine Definition vor, die ich gefunden habe. Heilung bezeichnet in der Medizin den vollständigen und dauerhaften Rückgang einer Krankheit oder Störung, sodass der ursprüngliche Gesundheitszustand weitgehend wiederhergestellt ist. Dabei können sowohl körperliche als auch psychische Erkrankungen gemeint sein. Die Definition geht noch ein bisschen weiter. In vielen medizinischen Bereichen, zum Beispiel bei chronischen oder psychischen Erkrankungen, ist Heilung im engeren Sinne nicht immer möglich. Stattdessen wird eine Verbesserung der Lebensqualität oder Symptomfreiheit angestrebt. So. Das war die Definition. Und alleine das finde ich schon sehr, sehr spannend und ich möchte auf zwei Punkte direkt zu Beginn eingehen. Im ersten Teil ging es um die vollständige Genesung, sagen wir mal. Und wenn wir das jetzt auf psychische Krankheiten oder einfach psychische Themen beziehen, ja, wir müssten ja nicht direkt von Störungen oder Krankheiten sprechen, aber wenn wir jetzt von Belastungen sprechen, die wir vielleicht im Alltag haben, und wir bleiben jetzt mal, wie gesagt, bei der psychischen Ebene, dann bedeutet Heilung wirklich, dass wir komplett symptomfrei sind, dass wir in einen Zustand finden, wo all diese Herausforderungen, wo all dieser Schmerz, wo vielleicht die Ängste, die wir haben, die Sorgen und so weiter, wo all das nicht mehr da ist. Und im zweiten Teil wird, wie gesagt, schon gesagt, dass das häufig nicht wirklich möglich ist und dass deswegen häufig eben eher von einer Verbesserung der Lebensqualität und so weiter gesprochen wird. Das heißt, allein in dieser Definition steht schon geschrieben, dass Heilung im engeren Sinne nicht immer möglich ist. Und gerade bei psychischen Erkrankungen, und da werde ich später natürlich noch im Detail drauf eingehen, ist es deshalb im Kern schon gar nicht so einfach, von Heilung im engeren Sinne zu sprechen, weil wir uns einfach die zentrale Frage stellen dürfen, ist es wirklich realistisch, dass all das komplett verschwindet und dass wir sozusagen zu einem Ursprungszustand zurückkommen? Ja, ist das wirklich möglich? Die Antwort ist meines Erachtens eher nein, auch wenn natürlich positive Veränderung absolut möglich ist. Aber ja, es ist schon eine ganz schön hohe Erwartungshaltung, sozusagen über das Wort der Heilung irgendwie auch implizit davon auszugehen, dass es möglich ist, all das, was war, ungeschehen zu machen. Denn gerade was die Psyche angeht, ist das viel, viel komplexer. Naja, also das möchte ich auf jeden Fall schon mal so anschneiden. Und von hier möchte ich gerne zu einem weiteren Thema kommen, das in Bezug auf das Wort der Heilung berücksichtigt werden sollte. Und zwar die rechtliche Grauzone und überhaupt die Berechtigung, diesen Begriff zu nutzen. Wer darf überhaupt ein Heilversprechen geben? Wann darf eigentlich überhaupt von Heilung gesprochen werden? Und wer darf eigentlich davon sprechen? Wenn man sich da ein bisschen mehr beginnt zu informieren, dann liest man sehr schnell, dass es zum Beispiel rechtlich überhaupt nicht erlaubt ist, also generell nicht erlaubt ist, ein klares Heilversprechen zu geben, das eine körperliche oder psychische Heilung verspricht. Und selbst Ärzte, Psychiater, Psychologen und auch Heilpraktiker für Psychotherapie dürfen zwar davon sprechen, zu einer Heilung beizutragen, aber sie dürfen keine Heilung versprechen. Das heißt, auch hier gibt es Grenzen in der Kommunikation. Grenzen, die häufig nicht wirklich gewahrt werden. Und vor allem, wenn wir jetzt mal auf die Coaching-Szene schauen, naja, dann könnte man sagen, dass Coaches eigentlich sowieso nicht wirklich berechtigt sind, von Heilung zu sprechen, denn ihnen fehlt es zum einen an medizinischen und psychologischen Kompetenzen und ja, demnach ist das Ganze ziemlich, ziemlich schwierig und auch ein bisschen kritisch zu hinterfragen. Wie gesagt, ich möchte hier auch niemanden persönlich angreifen, aber es war mir irgendwie wichtig, dieses Thema mal auf den Tisch zu bringen, weil ich der Meinung bin, dass dieses Wort, dass das Nutzen dieses Wortes in der Coaching- und Persönlichkeitsentwicklungsszene mittlerweile ja sehr normalisiert wird. Und überall dort, wo etwas so pauschal normalisiert wird, da spitze ich immer gerne meine Ohren und beleuchte immer auch ganz gerne so die Schattenseiten. Das heißt, bis hierhin schon einmal zusammengefasst, das Wort der Heilung setzt, wenn man sich das Wort wirklich genauer anschaut, wirklich voraus, dass eine bestimmte Erkrankung oder dass gewisse Symptome komplett rückgängig gemacht werden, was gerade bei psychischen Themen selten der Fall ist. Und zweitens gibt es, was die Kommunikation von Heilversprechen angeht, einfach große, große Grenzen und Grauzonen, wo man sich wirklich immer fragen darf, wer besitzt wirklich die Kompetenz, die fachliche Kompetenz, die medizinische Kompetenz, die psychologische Kompetenz, um wirklich davon zu sprechen, dass da zu einem Heilprozess beigetragen wird oder ein Heilprozess in Gang gesetzt wird. Und das bedeutet für dich auch, dass du aufpassen darfst und dass du bei Menschen, die pauschal von Heilung sprechen, ja, vielleicht noch mal etwas genauer hinter die Kulissen schauen darfst. Gehen wir von hier noch mal einen Schritt weiter. Etwas, was mir immer wieder auffällt, ist, dass durch dieses Verwenden des Begriffes der Heilung dass dadurch ein sehr bestimmtes Bild von Veränderungen, Transformationsprozessen und so weiter kreiert wird. Nämlich dieses Bild, dass Heilung bedeutet, dass da kein Schmerz mehr ist. Wie gesagt, diese Vorstellung, zurück zu diesem alten Zustand zu kommen, diesem State vor dem, was einem vielleicht widerfahren ist im Leben. Auch diese Erwartungshaltung oder dieses Bild, dass dann, wenn wir geheilt sind, dass dann die Vergangenheit keinen Einfluss mehr auf einen hat. Dann irgendwie auch dieses Bild, dass Heilung bedeutet, dass wir dann irgendwann ganz sind, dass wir dann endlich wir sind. Und damit geht irgendwie auch so eine Vorstellung einher von, naja, Heilung, dann bin ich bei diesem finalen geheilten State angekommen und dieser Zustand wird einfach in der Realität niemals erreicht. Ja, wir sind nicht irgendwann ausgeheilt und sind dann sozusagen in Anführungsstrichen fertig. Auch das ist eine falsche Vorstellung. Und häufig wird eben auch suggeriert, dass andere einen heilen können. Was auch nochmal ein ganzes Thema für sich ist, ein sehr, sehr gefährliches Thema, nämlich weil dadurch extreme Abhängigkeiten entstehen können. Und dadurch kann auch ein Nährboden für Ausnutzung und Manipulation geschaffen werden. Und das kann ganz, ganz übel ausgehen. Und wie gesagt, was mein Bild dazu ist, dazu komme ich später nochmal ausführlicher, aber das sind eben häufige Assoziationen und Vorstellungen, wenn es um dieses Thema der Heilung geht. Auch sind damit ganz häufig konkrete Erwartungen verknüpft, wie beispielsweise die Erwartungshaltung, dass man dann irgendwann heile ist, ganz ist, dass dann die Schmerzpunkte, die Emotionen, die Erfahrungen, all das Negative in Anführungsstrichen, dass dann in diesem geheilten Zustand all das nicht mehr da ist, nicht mehr von Relevanz ist, dass man das nicht mehr fühlt. Und im Umkehrschluss denken dann auch viele Menschen, dass solange sie Schmerz spüren, dass sie dann ja noch nicht geheilt sein können. Also sie verkoppeln sozusagen Heilung mit dem Ausbleiben von schmerzhaften Erfahrungen. Und das führt dann häufig auch dazu, dass diese Menschen sich wahnsinnig unter Druck setzen in ihrem eigenen Prozess und dass sie sich verurteilen, wenn dann vielleicht Schmerz hochkommt oder wenn sie belastende Emotionen spüren, weil sie dann eben denken, oh, ich bin immer noch nicht geheilt. Das heißt, sie verfolgen ein völlig falsches Ziel in ihrem Veränderungsprozess, nämlich ein Ziel, das gewissermaßen unerreichbar ist und das nur zu Frustration führen kann. Und das halte ich für schwierig und teilweise auch wirklich für destruktiv und für gefährlich. Und es kann den eigenen inneren Prozess sogar blockieren, diese falsche Erwartungshaltung an sich selbst und vielleicht auch den Therapeuten oder den Coach, mit dem oder mit der man zusammenarbeitet. Und neben dieser möglichen Frustration und diesem Druck und dieser Selbstkritik können sich auch dort Insuffizienzgefühle zeigen, wie ich bin nicht gut genug, ich mache meine innere Arbeit nicht gut genug. Und das ist eine Teufelsspirale, ihr Lieben. Das ist eine destruktive Negativspirale, die wirklich limitierend sein kann. Und deswegen bin ich der Meinung, dass es ganz, ganz wichtig ist, die eigene Erwartungshaltung an diesen eigenen inneren Prozess zu hinterfragen und demnach eben auch das Wort der Heilung. Kommen wir von hier zum zweiten Wort dieser Podcast-Folge. Nämlich zum Wort der Integration. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ist das Wort Integration ein Begriff und ein Konzept, das viel, viel mehr mit mir persönlich in Resonanz geht. Und es ist ein Wort, das ich in meiner Arbeit mittlerweile viel, viel lieber verwende. Und warum? Darum soll es jetzt in diesem Part der Folge gehen. Und auch hier möchte ich wieder mit einer Begriffserläuterung beginnen. Ganz oldschool. Und ich habe eine Definition gefunden, die ich wiederum sehr, sehr passend und schön fand. Integration in der Psychotherapie bedeutet, was getrennt war, in einen sinnvollen, verbundenen Zusammenhang zu bringen. Und Oh, ich liebe diese Definition, weil da einfach so, so viel drin ist. Ja, es geht um den Prozess von der Trennung in die Verbundenheit. Es geht darum, neue Zusammenhänge zu kreieren. Mentale, emotionale, körperbasierte, aber eben auch neuronale neue Verknüpfungen. Und zwar auf eine sinnvolle Art und Weise. Man könnte auch sagen, auf eine kohärente Art und Weise. Ja, in diesen Wörtern steckt ganz, ganz viel drin. Und ich möchte nochmal etwas mehr auf dieses getrennt war eingehen. Das, was davor getrennt war. Und da möchte ich dir gerne einen tiefer liegenden Mechanismus erklären. Nämlich, überall dort, wo wir im Leben schmerzhafte Erfahrungen machen bzw. gemacht haben, und wir alle haben diese Erfahrungen an irgendeiner Stelle in unserem Leben gemacht, überall dort kann es dazu geführt haben, dass wir gewisse Anteile von uns bzw. Erfahrungen oder auch Emotionen abgespaltet haben, weil diese Erfahrungen zu schmerzhaft waren, weil diese damit verbundenen Emotionen zu intensiv für uns waren, weil sie eine zu hohe Ladung an Stress sozusagen mit sich gebracht haben. Wir gehen jetzt hier schon so ein bisschen Richtung Traumawissen, aber es geht gar nicht unbedingt nur um traumatische Erfahrungen, sondern generell um schmerzhafte Erfahrungen, die uns geprägt haben. Und der Mechanismus unserer Psyche ist immer der, dass er versucht, das von uns fernzuhalten, was uns im Hier und Jetzt überfordern und überwältigen könnte. Das heißt, wie gesagt, wir alle haben gewisse Erfahrungen gemacht, die dazu geführt haben, dass wir gewisse Fragmente oder Anteile, also gewisse Erfahrungswerte gekoppelt an bestimmte Emotionen, dass wir diese Anteile ins Unterbewusstsein verdrängt haben. Dass wir sie weggeschoben haben, weil wir zu diesem Zeitpunkt nicht in der Lage waren, bewusst zu fühlen und zu verarbeiten. Weil wir damals diese Ressourcen dafür, diese Kapazität dafür nicht hatten. So. Und wie ich eben schon gesagt habe, all das ist ein extrem wichtiger, teilweise lebenswichtiger Mechanismus unserer Psyche. Denn dort, wo wir etwas ins Unterbewusste wegschieben, dort müssen wir uns im Alltag nicht wirklich damit befassen und das spart einfach auch Energie. Das heißt, dass dieser Verdrängungsmechanismus durchaus seine berechtigte Funktion und Sinnhaftigkeit hat. So, und dort, wo wir gewisse Erfahrungen und so weiter von uns weggeschoben haben, abgespaltet haben, dort haben wir auch Bewältigungs- bzw. Abwehrstrategien entwickelt, damit eben dieses Verdrängte auch im Unterbewusstsein bleibt. Wir alle haben gewisse Mechanismen entwickelt, gewisse Muster entwickelt, die uns teilweise vielleicht auch gar nicht bewusst sind, aber sie dienen eben dem Zweck, dass wir dadurch nicht in die tiefere Konfrontation mit gewissen schmerzhaften Erfahrungen im Alltag gehen müssen. So, dieses Hintergrundwissen ist wichtig, denn dort setzt dann wiederum der Begriff und das Konzept der Integration an. Denn Integration beschreibt wiederum den Prozess der Bewusstwerdung, wo Menschen beginnen, sich sukzessiv im Rahmen einer professionellen Begleitung oder auch teilweise eigenständig diesen verdrängten Anteilen zuzuwenden. Integration bedeutet, dass wir das langsam und sanft und liebevoll an die Oberfläche, also ins Bewusstsein holen, was bisher im Unterbewusstsein verborgen war. Wir widmen uns diesen unterdrückten Anteilen zu, diesen Facetten von uns, diesen Erfahrungswerten, diesen Emotionen, die wir bisher unterbewusst von uns weggeschoben haben. Carl Gustav Jung beispielsweise spricht in seiner Methodik, in seinen Theorien auch von Schattenanteilen. Ja, diesen Anteilen, die so düster sind, mit unangenehmen Gefühlen verknüpft sind, dass sie eben im Unterbewusstsein liegen und dass dort genau an diesen Stellen sozusagen Licht ins Dunkle gebracht werden darf. Und mit Licht meint Jung eben das Bewusstsein. Also es beschreibt eigentlich genau das, was ich eben schon erklärt habe. Und wichtig ist auch noch einmal zu verstehen, dass Integration nicht auf einmal stattfinden kann, sondern es ist ein Prozess, der in enger Korrelation steht mit der Menge an Bewusstsein und auch der Menge an inneren Ressourcen, die die betroffene Person zur Verfügung hat. Ich spreche immer wieder von Ressourcen, von Kapazität, von Containment. Das heißt, hier sind wir auch wieder auf der Nervensystemebene angekommen. Wir können diese abgekapselte emotionale Wucht, diesen Schmerz, den wir Jahre oder Jahrzehnte von uns weggeschoben haben, nicht einfach so mit einem Fingerschnipsen an die Oberfläche holen und auf einmal fühlen. Denn es gab ja gute Gründe dafür, warum wir all das zu irgendeinem Punkt weggeschoben haben. Das heißt, wir dürfen erstmal Stück für Stück diese neue Resilienz aufbauen, diese Stärke aufbauen, diese Sicherheit kreieren, um dann in kleinen Häppchen immer mehr davon an die Oberfläche zu holen. Und das ist vor allem bei traumatischen Erfahrungen extrem wichtig. Denn ansonsten besteht ein hohes Risiko, dass man sozusagen auf einmal diese Tür ins Unterbewusstsein aufmacht, dass dann diese Traumaenergie wieder nach oben kommt und dann kann es ganz, ganz schnell zu einer erneuten Überforderung kommen, zu einer neuen emotionalen Überwältigung kommen, was dann eben auch als Retraumatisierung bezeichnet wird. Und das wollen wir nicht. Deswegen ist es so wichtig zu verstehen, dass dieser Weg der Integration immer nur ein sanfter, achtsamer Step-by-Step-Prozess sein kann. Ein letzter Punkt, und auch der ist nochmal total wichtig, weil er so ein bisschen im Gegensatz steht zu diesem Glauben, dass es andere Menschen gibt, die einen heilen können. Integration kann nur durch den Klienten, die Klientin selbst erfolgen. Ein Therapeut, eine Therapeutin wird niemals in der Lage sein, psychische Beschwerden oder Belastungen für die Betroffenen zu integrieren, da es hier ein innerer Prozess ist, der ganz viel auch mit Fühlen zu tun hat. Es geht darum, in die Erfahrungsebene einzutauchen. Und das kann nur die jeweilige Person für sich machen, natürlich. Und auch deswegen ist mir der Begriff der Integration lieber, weil dort ganz klar ist, es geht um einen ganz zaghaften, ganz fragilen, vulnerablen inneren Prozess. Und dieser Prozess kann nur durch die betroffene Person selbst angestoßen werden und ja, durchlebt werden. Genau, das sind so ein paar Perspektiven auf den Begriff der Integration. Und ich möchte jetzt zum Abschluss noch einmal darauf eingehen, wie ich diesen Begriff nutze und welche Konsequenzen das auch mit sich bringt und was das eben für meine Arbeit und meine KlientInnen bedeutet. Zum einen betone ich immer und immer wieder, dass diese tiefen inneren Veränderungs- und Transformationsprozesse wirklich Zeit brauchen. Zeit, die viele meinen nicht zu haben. Und deshalb erlebt man in der Coaching- und Persönlichkeitsentwicklungsszene einfach auch so viel Ungeduld. Die Menschen wollen irgendwie dieses Rezept mit den 3 Schritten Richtung Heilung haben. Die Menschen wollen sofort Ergebnisse sehen. Aber Integration in der Tiefe funktioniert so einfach nicht. Ja, es ist ein Lebensweg. Und gleichzeitig versuche ich eben in verschiedenen Angeboten wirklich eine Grundlage zu schaffen für das Erlangen von Selbstregulationskompetenzen, für den Aufbau innerer Ressourcen wie Achtsamkeit und Selbstfürsorge, Selbstmitgefühl, weil all das eben extrem wichtig ist und weil dieser innere Ressourcenkoffer ganz maßgeblich bestimmt, wie tief wir in die Integrationsarbeit eintauchen können. Ich mache meinen Klientinnen auch immer wieder bewusst, dass nur sie für ihren Prozess verantwortlich sind und dass nicht ich dafür verantwortlich bin. Dass ich als Wegbegleiterin Fragen stellen kann, zuhöre, einen Raum schaffe, natürlich verschiedene Techniken nutze, aber ich kann ihnen diesen inneren Prozess nicht abnehmen. Was ich auch immer wieder betone ist, wie gesagt, und darüber habe ich ja vorher auch lange gesprochen, ich betone immer wieder, dass die KlientInnen, die zu mir kommen, ihre eigenen Erwartungen an ihren Prozess hinterfragen sollten. und dass sie sich von dem Bild lösen dürfen, dass Veränderung und Transformation ein linearer Prozess ist, weil Integration ist nicht linear, sondern vielmehr ein zirkulärer und zyklischer Prozess. Was ich auch mal wieder betone, und das weißt du vielleicht auch bereits, dass es so wichtig ist, dass wir uns für Verletzlichkeit öffnen. Dass wir diese humanistische, menschenzentrierte Haltung einnehmen und somit eben auch anerkennen, dass Veränderung, dass Transformation, dass Weiterentwicklung, dass Integration, dass all das auch chaotisch ist teilweise. Dass wir es nicht immer logisch verstehen können. Dass dazu schlechte Tage auch mal mit dazugehören. Dass das Erleben von Schmerz auch teilweise mit dazugehört. Ja, wir können all das nicht ausklammern, sondern all das gehört zu diesem Weg und zu diesen Prozessen mit dazu. Ich bin davon überzeugt, dass der Weg der bewussten Integration der Weg Richtung Wholeness ist, dieses Gefühl, sich ganz zu fühlen. Nicht, weil man fertig ist, in Anführungsstrichen, sondern weil man beginnt, alle inneren Anteile liebevoll zu umarmen. Und das ist ein so kraftvoller Weg, bei dem wir uns immer zufriedener fühlen, weil diese inneren Abwehrmechanismen weniger werden, weil es da immer weniger in uns gibt, wogegen wir unterbewusst ankämpfen, sondern wir bringen Licht oder Annahme, liebevolle Selbstannahme in unser eigenes System. Und dadurch dürfen sich innere Spannungen abbauen und dadurch entsteht auch innerlich viel, viel mehr Raum für Ruhe, Entspannung, Erfüllung, Purpose, Verbundenheit, Kreativität und so weiter und so fort. Ich bin sehr gespannt, was diese Folge heute mit dir gemacht hat. Ich würde mich total freuen, von dir zu hören bzw. zu lesen. Vielleicht möchtest du auch bei Instagram auf diese neue Podcast-Folge eingehen oder ein paar Gedanken dazu dalassen. Vielleicht möchtest du die Folge auch weiterleiten an jemanden, für den diese eventuell spannend sein könnte. Und ich bedanke mich wie immer für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit und würde mich total freuen, dich eventuell auch beim nächsten Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Alles Liebe beim Wirken lassen, viel Freude. Ich wünsche dir noch eine ganz, ganz schöne Woche und ich sage einfach mal, bis ganz bald. Mach's gut. Tschüss.